Wir haben jetzt die erste Woche mit vorsichtigen Lockerungen der Beschränkungen hinter uns, die mit der Corona-Pandemie einhergehen. Teilweise sind die Geschäfte wieder geöffnet, nach wie vor gilt aber, die Hygiene- und Abstandsgebote sollten strikt eingehalten werden. Im Alltag allerdings werfen alle diese Empfehlungen und Gebote nach wie vor viele Fragen auf. Heute hat sich Theodor Dingermann dazu bereit erklärt, Fragen zu beantworten, die wir von Ihnen bekommen haben. Er ist Pharmazeut und emeritierter Professor für pharmazeutische Biologie der Uni Frankfurt und verfolgt die Pandemie und die zahlreichen Maßnahmen gegen diese Pandemie zur Eindämmung sehr genau. Herr Dingermann, uns erreichen ja nach wie vor viele Fragen zu dem Thema, was man innerhalb der Ausgangsbeschränkungen eigentlich tun darf, tun kann und was man nicht tun darf, besser nicht tun sollte. Unsere Hörerin Barbara Fricke fragt: Ich bin 71 Jahre alt, ohne Vorerkrankungen und habe aufgrund eines Unfalls eine Physiotherapie verordnet bekommen. Die Praxis meint, die Behandlung, der erste Termin in der kommenden Woche, sei möglich. Frau Fricke aber ist skeptisch und fragt: Was können Sie ihr raten?
Nun, prinzipiell kann man sagen, wenn die Praxis geöffnet ist, dann kann der Termin eigentlich wahrgenommen werden. Man muss allerdings dazu sagen, dass es natürlich ein Restrisiko gibt. Das ist ganz klar, denn Abstand halten funktioniert bei einer Physiotherapie nicht. Und das ist ja auch der Grund, weshalb beispielsweise Friseure im Moment noch nicht arbeiten dürfen. Wenn Sie also die Praxis kennen und wenn sie Ihnen sehr vertrauenswürdig vorkommt, dass Sie ausschließen können, dass Sie von jemandem behandelt werden, der selbst infiziert ist, dann würde ich sagen, ist das Risiko sehr gering.
Nun ist es ja so, dass man sich einem höheren Risiko aussetzt, wenn man sehr lange mit jemandem auf engem Raum zusammen ist. Und da passt die Frage von Evelyn Schiefner. Sie nämlich möchte wissen, darf ich mit einer nicht zum Haushalt gehörenden Person zusammen im Auto fahren?
Die Vorschriften sagen, dass sich zwei Personen treffen dürfen, die nicht in einem Haushalt zusammenwohnen. Demzufolge darf man natürlich zumindest rein rechtlich mit einer Person Auto fahren, mit der man nicht zusammenwohnt.
Sie sagen rein rechtlich. Gibt es da ein Aber?
Ja, natürlich. Es gibt immer ein Aber. Man gibt sich immer einem Restrisiko hin gewissermaßen. Das heißt, man kann natürlich nie ausschließen, dass die Person, mit der man da unterwegs ist, dann doch infiziert ist. Also wenn man auf der ganz sicheren Seite sein will, dann kann man nur dazu raten, sich noch ein Stück weit zurückzuhalten und eben dieses Restrisiko nicht einzugehen.
Sehr interessant, folgende Konstellation. Christina Kramer möchte nämlich Folgendes wissen. Ihre Schwester, deren Mann und Sohn, der Sohn anderthalb Jahre alt, hatten schon Corona und gelten als geheilt. Darf sie, Frau Kramer, ihren Mann und die 9 Jahre alte Tochter also besuchen kommen? Ist das Risiko einer Ansteckung geringer? Wir würden uns gerne, so sagt sie, gegenseitig bei der Betreuung der Kinder unterstützen.
Nun, es ist so, dass man im Moment davon ausgeht, dass diejenigen Personen, die die Krankheit Covid-19 durchgemacht haben, dass die immun sind. Das heißt, sie können die Krankheit nicht mehr bekommen, aber sie können auch niemanden mehr anstecken. So gesehen ist es natürlich ungefährlich, wenn diese Familie, diese Personen, die die Krankheit bereits durchgemacht haben, eine andere Person besuchen kommt. Nun, das sind allerdings jetzt 3 Personen, muss man sagen, die hier zu Besuch kommen. Und wir nehmen jetzt mal an, die Polizei würde kommen und würde da mal nachfragen, dann wären das zu viele. Und wenn man dann argumentiert, wir haben aber die Krankheit bereits durchgemacht, dann wäre es natürlich gut, wenn man ein Papier hätte, ist das belegt. Das könnte ein ärztliches Attest sein. Im Moment gibt es nicht viel mehr. Ich denke mal, mittelfristig wird es so weit kommen, dass tatsächlich diejenigen, die die Krankheit überstanden haben, ein offizielles Dokument bekommen, eine Art Laufpass, möchte ich mal sagen, wo tatsächlich bestätigt wird, dass sie niemanden mehr anstecken können und deshalb sich auch frei bewegen können, ohne hier in Verdacht zu geraten.
Immer wieder kommen ja auch Fragen dazu, ob die Infektion mit dem Virus über Nahrungsmittel möglich ist. Roswitha Hese fragt: Wenn ich das Nahrungsmittel esse, landet es ja, bevor es im Magen ankommt, zunächst im Mund und da gibt es ja die Mundschleimhaut. Also kommt das Virus dabei doch mit der Schleimhaut in Berührung? Stecke ich mich nun definitiv beim Essen von Erdbeeren, Brot oder Brötchen wirklich nicht mit dem Virus an? Ist das wirklich nicht möglich?
Theoretisch ist es natürlich möglich. Es gibt mehr oder weniger 3 Wege, wie man sich anstecken kann. Das ist eine Tröpfcheninfektion. Das ist eine Infektion durch Einatmen von, ich sag mal, virusreicher Luft Und das ist schließlich auch eine Kontaktinfektion, das heißt eine Infektion über kontaminierte Oberflächen, zum Beispiel Oberflächen auf Obst oder Brot oder Brötchen, Paket oder was auch immer, alles Mögliche, wenn die dann in den Mund gelangen. Das ist bei Lebensmitteln der Fall natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit, die ist extrem gering und die wird noch mal deutlich geringer, zum Beispiel bei Erdbeeren, wenn man hier eine vernünftige Nahrungsmittelhygiene macht, also diese Erdbeeren mit viel Wasser wäscht, dann verringert man das Risiko praktisch zu 100%. Und was Brot und Brötchen anbelangt, das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Wenn man in die Bäckereien geht und so weiter, dann sieht man ja, dass die Angestellten, die Verkäuferinnen praktisch immer mit Handschuhen arbeiten, sodass es hier praktisch nicht zu Kontaminationen kommt. Also ich glaube, diese Angst, die kann sich die Hörerin nehmen.
Die Angst vor einer Infektion hat wohl auch Ulrike Rausch. Sie hat uns geschrieben und geschildert, sie sei etwas verzweifelt. Sie wisse nicht genau, ob sie zu übertriebenen Vorsichtsmaßnahmen neige. Sie benutzt Handschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung, also Maske, wenn sie einkaufen geht. Sie wäscht die Einkäufe mit Desinfektionsmittel ab und fragt, ob das alles vielleicht insgesamt zusammengesehen übertrieben ist.
Also einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist sicherlich nicht übertrieben. Ob man Handschuhe tragen soll, da kann man sich drüber streiten. Ich persönlich bin kein Freund von Handschuhen, weil man die dann nicht oft genug wechselt. Es ist besser, wenn man irgendwo einkaufen war oder so, dann zu Hause sehr sorgfältig die Hände zu waschen. Was auf jeden Fall übertrieben ist, ist die Einkäufe mit Desinfektionsmittel abzureiben. Das würde ich unter keinen Umständen machen. Auch hier ist es so, dass ein vernünftiges Waschen mit sehr viel kaltem Wasser in aller Regel ausreichen sollte. Viele Einkäufe, Nahrungsmittel und so weiter können natürlich und werden natürlich auch gekocht. Da spielt das sowieso keine Rolle. Das sind alles nur diese frischen Lebensmittel, die man einfach sehr gut waschen soll.
Kommen wir mal zur Therapie oder auch zum Vorbeugen durch Medikamente. Thomas Neuert weist darauf hin, dass in Apotheken verschiedene antivirale Medikamente, wie zum Beispiel Norvir oder auch Tamiflu, angeboten werden, die man dort kaufen kann, die gegen Grippeviren eingesetzt werden. Herr Neuert fragt, ob diese Medikamente auch gegen das Coronavirus helfen.
Also definitiv hilft Tamiflu nicht. Das ist ein Mechanismus, der hier ausgenutzt wird, der bei Coronaviren nicht vorkommt. Der kommt nur bei Influenza vor. Ein interessanter Mechanismus, auf den ich auch nicht weiter eingehen möchte. Was Norvir anbelangt, da ist es so, dass dieses Präparat den Wirkstoff Ritonavir enthält. Das ist ein HIV-Mittel im Wesentlichen. Und dieser Wirkstoff wird in Kombination mit einem zweiten HIV-Medikament, Lopinavir heißt dieses, tatsächlich jetzt getestet, ob es unter Umständen bei einem schweren Covid-19-Verlauf hier helfen könnte. Das weiß man im Moment nicht. Das wäre schön, wenn das gehen würde. Das ist eine sehr verträgliche Kombination. Das Fertigpräparat heißt Caletra und das wird von sehr, sehr vielen Leuten tatsächlich eingenommen.
Susanne Hirsch hat eine Frage zu Antikörpern im Blutplasma von Spendern, die bereits eine Corona-Infektion überwunden haben. Sie fragt, warum gibt es nicht einen viel größeren Aufruf an die Bevölkerung zur Blutspende? Wir haben doch inzwischen mehr als 90.000 Corona-Gehalte, die Antikörper im Blut haben. Bis ein Impfstoff oder auch bis Medikamente auf dem Markt sind, wäre die Blutplasmatherapie doch eine sehr gute Behandlungsmöglichkeit zur Überbrückung. Und ich bin sicher, so sagt sie, dass es eine hohe Bereitschaft in der Bevölkerung gibt, Blut zu spenden. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, die von sehr viel Kenntnis auch zeugt, muss ich mal sagen. In der Tat ist es so, dass heute jede Universitätsklinik beispielsweise, jeder Blutspendedienst tatsächlich solche Blutspenden sammelt. Diese Blutspenden werden gepoolt und dann aufbereitet zu Serum, zu einem sogenannten Rekonvaleszenzserum, also einem Serum, in dem Antikörper gegen das Virus, das SARS-CoV-2-Virus, enthalten sind. Und bei schweren Verläufen der Covid-19-Erkrankung, da wird den Patientinnen und Patienten dieses Serum appliziert mit sehr gutem Erfolg. Also das Ganze passiert, wenn Sie da selber aktiv werden wollen, dann können Sie beispielsweise beim Blutspendedienst anrufen. Ich bin sicher, dass man Sie nicht abweist. Das ist eine tolle Sache. Hier fehlen natürlich auch noch die formalen klinischen Studien, die laufen jetzt gerade an, aber wegen der Dringlichkeit, weil es wirklich sonst so wie nichts gibt, haben die Zulassungsbehörden den Einsatz solcher Serien tatsächlich jetzt auch schon gestartet.